Schmerzen sind Signale unseres Körpers. Und unser Körper fordert uns eigentlich auf, nach etwas zu suchen, um wieder in die Balance zu kommen. Emotionen haben einen direkten, sofortigen Einfluss auf Muskelspannung, auf das Neuroimmunsystem, auf unsere Alarmanlage. Selbst wenn augenblicklich der Schmerz auch mal wirklich intensiv sein kann, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich in Gefahr bin. Bewegung ist ein zentraler Hebel bei anhaltenden Schmerzen. Viele dieser Botenstoffe, die durch Muskulatur aktiviert werden, sind gerade antientzündlich.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Artgerecht Health Nerds. Pro Edition.
Schmerz ist eines der stärksten Signale unseres Körpers. Schmerz kann warnen, schützen, aber eben auch belasten und im schlimmsten Fall chronisch werden, also dauerhaft. Fast jeder Mensch hat in seinem Leben Schmerzen erlebt. Das kann man eigentlich streichen, das Fass, denn jeder Mensch hat in seinem Leben schon mal Schmerzen erlebt. Wir haben Kinder hier in der Runde und deswegen wissen wir alle, natürlich in kleinsten Lebensjahren geht es schon los mit Schmerzen. Rückenschmerzen kommen vielleicht später dazu, Kopfschmerzen, Verletzungsschmerzen. Was viele nicht wissen, Schmerz ist eben nicht nur ein körperliches Phänomen, sondern ein komplexes Zusammenspiel aus Nervensystem, Gehirn, Erfahrung und das finde ich interessant, Bewertung. Also wie bewertet unser Kopf, unser Gehirn den jeweiligen Schmerz? Und genau da wird's spannend, denn warum verschwinden manche Schmerzen schnell wieder, während andere bleiben? Warum können Schmerzen stärker werden, obwohl eigentlich keine klare Ursache mehr sichtbar ist? Und welche Rolle spielen Bewegung, Mindset und eben auch unser Nervensystem? In diesem Health Nerds Spezial, in unserer Health Nerds Pro Edition, schauen wir uns das Thema Schmerz einmal ganzheitlich an. Von der evolutionären Funktion bis zu modernen Therapieansätzen. Und dazu haben wir heute einen tollen Experten hier, einen ausgewiesenen Experten für Schmerztherapie, Falko Berger von schmerzneudenken.de. Falko, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Und natürlich mit dabei unser Health Nerd und Experte, Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum, der das Thema wie immer wissenschaftlich aus evolutionärer Perspektive einordnet. Matthias, auch an dich herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, mit dabei zu sein.
Falko, wir fangen mal mit einer ganz einfachen Frage an, wie ich finde. Warum sind Schmerzen per se nichts Schlechtes?
Weil Schmerz grundsätzlich eine ganz wichtige Aufgabe hat. Schmerz schützt uns und fördert Heilung. Und dabei ist Schmerz tatsächlich etwas sehr Reales und etwas sehr Individuelles und zutiefst Persönliches. Schmerz entsteht immer im Zusammenspiel mit dem Körperlichen, aber eben auch vor allem mit unseren Erfahrungen, Gedanken und Emotionen, die wir fühlen. Dadurch ist Schmerz eine völlig sinnvolle Reaktion und problematisch wird es tatsächlich eben erst, wenn Schmerzen nicht mehr aufhören, wenn Schmerzen anhalten, obwohl die ursprüngliche Gefahr möglicherweise schon sehr lange zurückliegt.
Jetzt denken ja viele, Schmerz ist gleich Schaden. Ja, also irgendetwas ist kaputt in mir, in meinem Körper und ich habe einen Schaden und dann kommt der Schmerz. Das haben viele auf der gleichen Ebene. Warum ist dieses Modell so nicht korrekt?
Tatsächlich ist das einer der wichtigsten Punkte, den du direkt zu Beginn ansprichst. Denn wir alle haben bestimmte Erfahrungen gemacht. Das heißt ja, Schmerzen sind abhängig von dem Kontext, in dem wir uns befinden, alles, was um uns herum passiert. Aber eben auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dazu gehört einfach schlichtweg das, was wir gelernt haben. Und zunächst mal ist das auch logisch, denn wir als allererstes erfahren wir Schmerzen in Zusammenhang mit einer akuten Bedrohung, wenn wir uns mal verletzt haben. Mhm. Sei es drum, wir schneiden uns in den Fingern, dann sehen wir die Verletzung und das tut einfach weh. Und damit ist natürlich zunächst mal auch eine Verknüpfung da, dass Schmerz und Schaden miteinander verbunden sind. Das ist auch in einer akuten Situation tatsächlich richtig. Aber in der Folge geht es weiter, dass wir tatsächlich viele Konzepte lernen. Vor allem, wie du es gesagt hast, wenn es später darum geht, wir haben Rückenschmerzen und vielleicht haben wir da auch mal eine Verletzung gehabt. Aber dieses ist normalerweise physiologisch zeitlich begrenzt. Doch manchmal kommt es eben vor, dass dieser Schmerz weiter anhält und dann fangen wir an, eben nach Gründen und Ursachen zu suchen und häufig sehen wir dann eben durchaus auch mit Bildgebung, dass dort verschiedene Veränderungen auch mal sichtbar werden. Und jetzt kommt der Punkt, dass wir angefangen haben, diese Veränderungen, die darstellbar sind, damit zu verknüpfen, ah, wir sehen ja noch einen Schaden. Und deswegen kann der Schmerz auch nicht vorbeigehen. Und das ist tatsächlich ein völlig missverstandenes Konzept, von dem wir heute in der wissenschaftlichen Betrachtung völlig klar sind, dass das so tatsächlich nicht haltbar ist. Aber dennoch hält sich dieser Mythos sehr, sehr hartnäckig und vor allem eben nicht nur bei betroffenen Menschen, sondern genauso bei Menschen im medizinischen System, Therapeuten, Ärzten und so weiter. Das ist wirklich eines der zentralen Themen, die wir in der Betrachtung genauer unter die Lupe nehmen sollten.
Mhm. Ich will gleich mal einen großen Schritt zurück machen, evolutionär betrachtet, Matthias. Da werden wir gleich mal reintauchen. Aber vorher, Falko, noch eine Frage, die ich spannend finde beim Thema Schmerz. Und du hast gerade schon gesagt, man denkt das eben heute anders. Was würdest du sagen, ist in der Wissenschaft der große Shift oder wann ist das passiert? Also wann hat man angefangen, Schmerzen wirklich nicht nur besser zu verstehen, sondern komplett anders zu denken, anders zu verstehen? Gab es da ein Ereignis? Gab es eine große Studie? Ist das plötzlich gekommen? Wie würdest du, wenn du, ich sag mal, die letzten 50 oder 100 Jahre dir anguckst, wie man Schmerzen versteht und wie wir sie heute, 2026, sehen? Was ist da passiert?
Also was vor allem passiert ist, dass eben wirklich immer mehr wissenschaftliche Daten, und da reden wir eben nicht von dieser einen Studie, sondern da könnten wir sagen, okay, lass uns den Tag aufmachen und wir sind noch 8 bis 10 Stunden beschäftigt, um die Literatur aufzuarbeiten. Mhm. Aber sagen wir mal, es gibt eine Zeit durchaus 20, 25, 30 Jahre, in denen die Erkenntnisse, die die Wissenschaft geschaffen hat, immer mehr auch geschaut wurde, wie können wir das denn tatsächlich in die therapeutische Praxis übersetzen? Was bedeuten diese neuen Erkenntnisse? Und da müssen wir sagen, bis heute dauert das eben sehr, sehr lange, auch 15, 20 Jahre, bis diese Erkenntnisse mal in der Praxis tatsächlich wahrgenommen werden und dann aber auch umgesetzt wird, okay, wie können wir mit den Patienten jetzt anders umgehen? Und das beginnt tatsächlich eben auch mit dem Verständnis von Schmerz. Und das ist eben tatsächlich etwas, auch heute wissen wir durch Studien und Untersuchungen, gerade auch aus dem letzten Jahr, dass selbst auch bei den Gesundheitsberufen, die sich mit Menschen beschäftigen, die eben genau mit diesen chronischen Beschwerden kommen, selbst da ist auch das Verständnis für die Art der Entstehung von Schmerzen noch nicht tatsächlich aus der wissenschaftlichen Blase heraus in die Praxis übersetzt worden. Und das ist tatsächlich ein zentrales Problem.
Super spannend. Und wir haben auch heute noch viele Fragen an dich, Falko, wollen aber einmal kurz auf die Evolution schauen, Matthias. Also wenn wir uns die Entwicklung von uns Homo sapiens, von uns Menschen anschauen, warum ist es evolutionär ein Vorteil, Schmerzen eben empfinden zu können? Und wir können das Fass ja noch weiter aufmachen. Das betrifft ja nicht nur uns Menschen, sondern jeder, der ein Haustier hat oder mit Tieren zu tun hat, weiß, höher entwickelte Tiere, also ich weiß jetzt nicht, ob Fliegen oder Insekten sowas wie Schmerzen empfinden, aber ich sag mal, alle Säugetiere oder alle höher entwickelten Tiere auf jeden Fall. Ich sehe es bei unserem Hund, die Wilma, wenn die irgendwie Jucken im Ohr hat, dann tut's ihr weh. Wenn die Pfote irgendwie, wenn sie irgendwo reintritt, hat sie Schmerzen und humpelt. Also das ist ja ein Mechanismus, der uns alle irgendwie verbindet. Warum ist das evolutionär so ein unglaublicher Vorteil, dass wir Schmerzen empfinden können?
Jetzt muss ich gerade noch jucken, der kleine Schmerz.
Der kleine Schmerz, ja. Aber ja, am Ende ist es ein kleiner Schmerz, ja.
Ich glaube, da hat Falko schon den wesentlichen und wichtigen Punkt aufgegriffen, warum es evolutionär wirklich ein Vorteil ist, Schmerzen zu haben. Auf deine Frage, wie es eigentlich so mit Fruchtfliegen aussieht. Es gibt eine Drosophila-Art, die quasi auch Schmerzrezeptoren hat, aber die unklar ist, inwieweit oder wie gut das quasi verarbeitet werden kann. Da kommt ein wichtiger Punkt mit hinzu.
Spannend.
So, das heißt, der erste Gedanke, und deswegen finde ich den Ansatz, Schmerz mal neu zu denken, vor allen Dingen auch das Thema chronischen Schmerz, ist logischerweise, dass Schmerz erstmal per se, auch der akute Schmerz, keine reine Einstufung in ein Defekt quasi darstellt. Also das heißt, es kann damit einhergehen, so wie Falko gerade schon beschrieben hat, ich kann mich schneiden und sehe das. Und dann ist natürlich die Assoziation, hab mich verletzt, jetzt kommen Schmerzen. Dann wird aber der Schmerz sehr schnell als Symptom überführt. Und dann sagt man, okay, das ist eigentlich das, was ich behandeln muss. Schmerzfreiheit ist dann das Ziel. Aber Schmerz ist in der Kaskade, entweder mit Blick auf Entzündung, eines der Kardinalsymptome. Und eigentlich ist Schmerz ein Schutzsystem, was wir haben. Es signalisiert potenzielle oder tatsächliche Bedrohung und erzwingt dann eine Verhaltensanpassung. Ja, ob Rückzug, Schonung, vielleicht lerne ich daraus, dass ich nicht mehr an die heiße Fläche dran fassen muss. All das gehört ja quasi mit dazu. Und das Ziel evolutionär ist zu überleben, nicht die Genauigkeit oder Präzision, dass wir, ne, wir kennen das, wenn wir Schmerzeinstufung für uns selbst wählen, wo wir sagen, einmal schneide ich mich und es ist auf einer Skala von 0 bis 10 bei 8 und das nächste Mal bei 3. Wir sehen hier, dass da ein anderer Mechanismus mit hinzukommt, nämlich Kontext, Erfahrung, Erwartungen. Und es geht um Überleben und nicht um Genauigkeit. Das heißt, dass Schmerz durchaus überreagieren kann. Und das verstehen wir dann auch, wenn wir uns anschauen, wie dann Schmerz an einer Region vielleicht peripher entsteht, weiterverarbeitet wird, dann schon im Rückenmark, je nachdem, welche Nervenfasern beteiligt sind und wie es dann zentral verarbeitet wird, also im zentralen Nervensystem, im Gehirn, beziehungsweise im Rückenmark auch schon im zentralen Nervensystem, aber im Gehirn und wie es dann zu einer Rückkopplung kommt, zu einer Erhöhung oder Runterregulierung. All das sind wichtige Ansatzpunkte, dann auch wenn wir über chronischen Schmerz sprechen. Aber es wird klar, der Nutzen von Schmerz ist erstmal von Vorteil versehen. Und wenn der Kontext es hergibt, kann ich so einen Schmerz auch mal übergehen, wenn die Akutsituation hoch genug ist. Und es kommt erst im Nachgang als Warnsignal nochmal mit dazu. Aber dann würde ich eben mein Verhalten dementsprechend auch anpassen. Also von daher sinnvoll, dass wir es haben. Und wenn wir uns gleich mal anschauen, was bei chronischen Schmerzen dann eigentlich passiert, also dauerhaft aktiv bleibt und wir erkennen, vielleicht war da mal etwas und das ist auch ein wichtiger Punkt, den Falko gesagt hat, da war vielleicht mal eine Verletzung, aber die ist ja vielleicht so im Nachweis nicht mehr oder wir sehen irgendwie in der Bildgebung eine strukturelle Veränderung und dann sagen wir, ja okay, das ist das. Das wird mein Verhalten beziehungsweise meine Erfahrung, meine Erwartung daran deutlich verändern. Wir hatten es gerade erst bei dem Thema Bandscheibenvorfall und Rückenschmerzen, die bildgebenden Verfahren werden unter Umständen dafür sorgen, dass die Situation für einen selbst katastrophaler ist, als es dann vielleicht eigentlich ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden muss.
Also aus evolutionärer Betrachtung verstehe ich das. Schmerz schützt uns natürlich auch vor Verletzungen oder vor weiteren Verletzungen. Ja, also ich weiß, ich knall mir einen Stock auf den Kopf und weiß, es tut weh. Ja, also werde ich es im besten Fall beim zweiten Mal nicht mehr machen. Ich habe unsere Kinder angesprochen, Matthias. Deine Tochter ist auch ein Toddler sozusagen oder jetzt ein Kleinkind, ja. Unsere Jungs mit 3 und 5, da vergeht keine Stunde, wo sie nicht irgendwie Schmerzen erleben, ja. Also es ist ein Prozess, wo wir Lebewesen uns entwickeln und feststellen, okay, das macht Aua, das ist schlecht und das kann ich machen. So, das habe ich verstanden. Was ich nicht verstehe oder was wir besser erklären müssen noch, ist das Thema eben chronische Schmerzen. Wenn Schmerzen dauerhaft werden, obwohl es keine erkennbare Verletzung mehr gibt. Ich habe mich geschnitten, die Wunde verheilt, nach ein paar Stunden, nach ein paar Tagen ist der Schmerz gar nicht mehr wahrnehmbar im besten Fall. Aber es gibt eben Schmerzen, die sind irgendwie dauerhafter. Rücken ist ein gutes Thema. Ich weiß, es wird viele Menschen auch hier in der Community geben, die mit Rückenschmerzen zu kämpfen haben. Oder Migräne ist ein großes Thema, pochende Kopfschmerzen. Wie lässt sich das evolutionär erklären? Ein echter Vorteil ist es zumindest mal auf den ersten Blick ja nicht, wenn ich mein Leben lang mit pochenden Kopfschmerzen durch die Gegend laufe oder mit Rückenschmerzen, dass ich kaum weiß, wie ich sitzen oder liegen soll. Vielleicht, Falko, kannst du uns da mal einen Einblick geben. Wann werden aus diesen protektiven Schmerzen, so nenne ich es mal, Schmerzen, die uns vielleicht ein Leben lang Qualen bereiten?
Ja, sehr gerne. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage, die sich nicht immer absolut einfach beantworten lässt. Aber zunächst mal ist es wichtig zu verstehen, ein Schmerz, der bleibt, ein chronischer Schmerz. Und wir tun gut daran, vielleicht eher von anhaltenden Schmerzen zu reden. Denn wir haben es eben schon angedeutet, auch die Art und Weise, wie wir die Dinge benennen und wie wir darüber sprechen, hat einen sehr starken Einfluss. Aber es heißt, anhaltende Schmerzen sind nicht einfach nur das Gleiche wie akute Schmerzen, die nicht wieder weggehen, sondern ein Schmerz, der bleibt, der beruht darauf, dass das System, und da sagen wir, okay, was ist denn das System? Das ist das System Mensch, evolutionär entwickelt. Das heißt, das Schmerzsystem ist nicht nur irgendeine Kontrollstelle im Kopf oder im Körper irgendwo, sondern es sind verschiedene Bereiche. Und dieses System fängt an zu lernen. Und Lernen ist etwas, was uns Menschen, Matthias, du wirst es eben auch gerne sicherlich aus der evolutionären Perspektive betrachten, aber Lernen ist ein fundamentaler Mechanismus. Unser Körper, unser System lernt tagtäglich, in jeder Sekunde, in jeder Minute. Und das können wir auch in Anpassungsfähigkeit übersetzen. In der Wissenschaft würden wir sagen, Bioplastizität, auch Neuroplastizität, wenn wir es zum Beispiel auf unser Nervensystem beziehen. Und jetzt kommt der Punkt, an der Stelle, wo Schmerzen bleiben, passiert ein Lernvorgang. Das System lernt aufgrund der Einflüsse, die es drumherum hat. Da kommen viele Faktoren zusammen, wir haben es eben schon gesagt. Der Kontext, der um uns herum passiert, könnte eben konkret bedeuten, die Situation, in der ich eine Verletzung ursprünglich vielleicht auch im Zusammenhang mit Rückenschmerzen mal erlebt habe, dieser Kontext, wo bin ich gerade, mit welchen Menschen, was habe ich erlebt, was habe ich gefühlt, welche Erfahrungen habe ich gemacht, welche Bedeutung hatte der Moment für mein Leben, diese Dinge können im Nachhinein Einfluss darauf nehmen, wie unser Körper sich anpasst und möglicherweise in einer ähnlichen Situation sich daran erinnert und Dinge und Systeme, die es nun gelernt, in dem Falle sagen wir maladaptiv angepasst hat, können diese Dinge wieder abgerufen werden. Und dazu kommen dann eben auch, wie du es gesagt hast, Matthias, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Erfahrungen, die unser System gemacht hat, unser Neuroimmunsystem. Auch ein spannender Punkt, auf den wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen kommen. Und daraus entwickelt unser Körper auch bestimmte Erwartungen, weil er gerne auch rechtzeitig absehen möchte, welche Gefahren werden denn auf mich zukommen, auf die ich reagieren muss. Und dieses komplexe Zusammenspiel, diese Veränderungen, die führen dazu, dass Schmerzen durchaus auch anhalten können.
Gut, das habe ich soweit verstanden. Jetzt, bevor wir auch natürlich von dir erfahren wollen, wie man Schmerz eben neu denkt oder was jeder Einzelne, jeder konkret auch machen kann, um mit Schmerzen vielleicht anders umzugehen, gib uns da nochmal mehr Insights. Also ihr habt jetzt schon angedeutet, Erfahrung ist ein großer Punkt. Also wie verknüpft mein Gehirn, mein Mindset sozusagen einen bestimmten Schmerz mit einer Aktion, die vielleicht damit einhergeht. Du hast es gesagt, ne? Man schneidet sich, man sieht vielleicht sogar, ich schneide mir aus Versehen in den Finger, es blutet, es tut weh, ich speichere das entsprechend ab. Ich hatte eine Rückenverletzung, die mir Schmerzen bereitet hat und das kann eben unter bestimmten Umständen dafür sorgen, dass ich später auch noch Rückenschmerzen habe, wo ich gar keinen, sagen wir mal, Auslöser in dem Moment habe, der wirklich einen Schmerz projiziert. Lass uns noch mal ein bisschen tiefer in dieses Gehirn und in diesen Erinnerungspunkt gucken. Mhm. Also welche Rolle spielt wirklich das Gehirn beim Thema Schmerzen? Auch wie stark ich einen Schmerz wahrnehme? Ihr habt es schon eben gut erklärt auch, dass es nicht unbedingt darum geht, in einer akuten Situation wirklich einzuordnen, ist es jetzt auf der Skala von 1 bis 10, ist es eine 8 oder eine 7 oder eine 4. Es geht erstmal darum, da ist etwas, da ist ein Signal, ein Schmerz, Achtung. So, das habe ich verstanden. Aber gib uns mal noch mehr Einblicke, welche Rolle beim Thema Schmerzen wirklich unser Gehirn, unser Nervensystem spielt.
Eine enorm große Rolle. Und das ist sicherlich das, ne, wenn wir zuvor die Studienlage angesprochen haben und die Frage, seit wann werden denn eben auch Dinge oder Erkenntnisse gewonnen, die es dazu geführt haben, dass wir es anders denken können. Und anders denken heißt einfach, die neuen Erkenntnisse, die wir haben, müssen wir wirklich auch anerkennen und überlegen, okay, was bedeutet das in der Therapie und wie übersetzen wir das? Mhm. Aber gerade im Bereich des Gehirns sind dort viele neue Erkenntnisse zusammengetragen worden, die vor allem eine Lücke schließen, die wir, wie ich selber aus physiotherapeutischer Sicht ganz wichtig finde. Denn früher, damit meine ich vielleicht noch vor einigen wenigen Jahren, wenn wir Menschen erklärt haben, dass chronische Schmerzen einen anderen Mechanismus haben, dass es was damit zu tun hat, dass ja wirklich im Gehirn etwas verändert ist, eine Verarbeitung anders ist, dann wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, was meinen wir damit eigentlich. Und mussten eben auch ein bisschen diese Lücke zurücklassen und was sicherlich auch im Verständnis für viele Menschen nicht so einfach war. Und das ist genau das, was wir heute eben auch wirklich schließen können, diese Lücke. Das heißt, wenn wir über Veränderungen im Gehirn reden, dann reden wir über Netzwerke. Das heißt, Schmerz entsteht nicht auf einem einzigen Signalweg, sondern Schmerz ist in dem Falle eigentlich das Produkt eines lernenden Systems in Bezug auf das Gehirn von verschiedenen Netzwerken, wie so eigene Teams. Man könnte sich vorstellen, wie so Büroteams, die eben untereinander kommunizieren. Aber alle diese Teams haben ganz bestimmte Aufgaben. Und ein Beispiel dieser Netzwerke ist etwas, was man heute in der Wissenschaft als das Triple Network Modell bezeichnet. Stell dir vor, da haben wir also drei Teams. Das eine Team nennt man das Salienznetzwerk. ein salienter Reiz ist etwas, wenn jetzt hier im Augenblick tatsächlich durch mein Zimmer ein rosa Elefant geflogen käme, dann wäre das ein salienter Reiz. Das heißt, dieses Netzwerk fragt, was bedeutet das für mich? Ist das wichtig? Was muss ich tun? Und ein anderes Netzwerk wiederum ist ein sogenanntes Default Mode Network. Man könnte heutzutage sagen, das ist so ein bisschen das Gedanken- und Grübelnetzwerk. Das ist das, was aktiviert wird, wenn wir nach innen schauen, wenn wir fragen, welche Bedeutung hat das für mich? Warum tut das weh? Warum geht es nicht weg? Was wird das bedeuten für mich und meine Arbeit? Wie wird es mit mir weitergehen? Und die dritte Instanz, das dritte Team in diesem Netzwerk ist dann das sogenannte Executive Network oder Executive Control Network. Immer dann, wenn wir unsere Aufmerksamkeit bewusst lenken und ganz bewusst auch Dinge in Gang setzen, um vielleicht Kontrolle zu übernehmen. Was bedeutet eben auch, dass wir uns ablenken, dass wir Dinge tun, die uns auch von Schmerzen ablenken, dann wird dieses Netzwerk aktiv und gebraucht. Und in dem Zustand, wenn wir anhaltende Schmerzen entwickeln und das System gelernt hat, dann heißt das, das Salience-Netzwerk ist auf einmal viel zu laut. Selbst Reize, die möglicherweise gar keine große Bedrohung für uns darstellen, werden auf einmal ständig wahrgenommen und es steht ständig Alarm. Das Default Mode Network führt dazu, dass wir ständig grübeln, ständig Gedanken kreisen. Und für uns persönlich fast dieser Schmerz so ein bisschen zum Leben dazugehört. Und die Kontrollinstanz, die wiederum eigentlich zu wenig tut in dem Falle, kann das Ganze nicht mehr ausgleichen. Und das ist der sogenannte Netzwerkzustand, wo wir sagen könnten, ja, wenn wir über chronische Schmerzen reden, dann ist das auch etwas, was man könnte sagen, eine Art schlecht oder maladaptive, angepasste Bioplastizität, Veränderbarkeit in den zentralen Netzwerken des Gehirns darstellt. Und der interessante Punkt an der Stelle, selbst bei, sagen wir mal, Diagnosen, wo auch viele Therapeuten, vielleicht auch Ärzte und Menschen eben damit hadern und sagen, Diagnosen wie zum Beispiel Arthrose, die Diagnose schlechthin, wenn wir im Kopf haben, okay, hier bei allem, was es so gibt, da geht es doch wirklich um Knorpel, da geht es um Knochen und wenn der weg ist, kann man nichts machen. Interessanterweise weiß man heute eben auch, dass selbst bei diesen Diagnosen, ähnlich wie auch bei chronischen Rückenschmerzen, eben genau diese Veränderungen in diesen zentralen Netzwerken ein großer Dreh- und Angelpunkt sind.
Okay, wir wollen natürlich von dir auch noch hören, was das für die Therapie bedeutet, diese Erkenntnisse. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen tiefer in das Thema Schmerzen eintauchen. Matthias, vielleicht kannst du uns mal helfen zu erklären, unser moderner Lebensstil. Und wir haben so oft hier in den Episoden der Health Nerds darüber gesprochen, wie sich unser Leben, unser modernes Leben allein in den letzten 50 oder 100 Jahren verändert hat im Vergleich zur langen Evolution, die wir davor hatten, wo wir relativ viel Zeit hatten, auf Veränderungen unserer Umwelt uns anzupassen. Wie verändern, ich sag mal, Sitzen, wenig Bewegung, viel Stress, so das typische Leben, das ein Mensch heute hat, wie verändert das unser Schmerzsystem oder wie dieses Schmerzsystem arbeitet? Hat das Einfluss darauf?
Ja, absolut. Und hier könnte man wirklich die Stationen durchgehen, wenn wir uns nochmal anschauen, was dann Schmerz grundsätzlich beginnend vielleicht erst in der Peripherie ausmacht und dann auch bis hin zu chronischem Schmerz mit ausmacht. Das heißt, das, was Falko gerade schon sehr schön beschrieben hat, erstmal, dass wir nicht nur einzelne Kerne, einzelne Hirnareale uns rauspicken und sagen, das ist das Schmerzzentrum sozusagen, sondern wir verstehen mehr und mehr, wie diese Netzwerke miteinander interagieren und wie sie dann die Interpretation von Schmerz und die Wahrnehmung, die Fokussierung eben mit verändern. Also setzt man an den Stellen mit an. Sondern wenn du jetzt den westlichen Lebensstil mit den Kernkomponenten der Fehlernährung über hohe Kaloriendichten, ultraverarbeitete Lebensmittel, hohe Fettmengen, hohe Zuckermengen mal vorneweg, aber natürlich auch wenig Faserstoffe, wenig Omega-3-Fettsäuren beispielsweise, Missverhältnis im Fettsäurenverhältnis mit anspricht, gepaart mit Bewegungsmangel, wofür wir einfach auch mit ausgelegt sind, dann wird sich der Gesamt, ich nenne es ja immer ganz gerne so ein Botenstoff-Cocktail, der sich im Körper eigentlich mit zu bilden hat, also entweder strukturell, dass er gebildet werden muss, dass mir bestimmte Substanzen fehlen oder proentzündliche Mediatoren einfach auch mehr vorhanden sind. Und jetzt können wir uns Folgendes vorstellen, ob jetzt dann eine Verletzung stattgefunden hat in der Peripherie oder nicht, entscheidet sich auch in der Peripherie darüber, wie das sagen wir mal, das Milieu vorhanden ist, über welche Nervenfaser es weiter vermittelt wird, welche Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Und das erstmal nur in der Peripherie, also bevor es eigentlich noch am Rückenmark ankommen kann. Und natürlich nimmt das einen gewissen Einfluss darauf und natürlich spielt das im Gesamtkonstrukt eine unfassbar, also würde ich einschätzen, unfassbar wichtige Rolle. Er ist auf jeden Fall ein Teil des Ganzen, wo es viele Vorteile gibt, sowohl Ernährung als auch Bewegung mit zu integrieren. Und Bewegung ist insofern auch nochmal spannend, weil das, was wir eben schon angesprochen haben, wenn wir weiter eine Station höher gehen, entweder Rückenmarksebene oder im zentralen Nervensystem, und mit einfließen lassen, was dann der Erfahrungswert und auch das Bild, was ich zum Thema Schmerz habe, mit einfließen lasse. Also wenn ich so geprimed bin, so wie ehrlicherweise ein Großteil der Medizin draußen, ohne da jemanden Vorwurf draus zu machen, aber auch Menschen, die sich damit beschäftigen und sagen, das Ziel muss doch sein, den Schmerz wegzubekommen. Ja, wenn ich weiß, dass ich hier eine blöde Bewegung mache, dass der Schmerz mehr wird, dann gehe ich in eine Vermeidungsstrategie. Und gleichzeitig steckt natürlich...
Diese Schonhaltung.
Nennen wir es Schonhaltung auf der einen Seite oder auch schnell zu sagen, na, ich mache lieber bestimmte Sportarten, Bewegungen gar nicht mehr. Und das heißt auch nicht, dass man das sofort mit allem starten muss. Aber es ist Teil der Lösung, auch die Bewegungskomponente wieder mit zu integrieren und eher kontraproduktiv, gerade auch mit Blick auf chronischen Schmerz, Bewegung immer weiter zu vermeiden. Und es geht dann nicht nur um sportliche Aktivität, sondern natürlich auch Alltagsbewegung und vieles mehr. So, und wenn wir unser modernes Leben jetzt noch ausweiten, neben Ernährung und Bewegungsverhalten, dann ist genau das, was Falko gerade mit diesen Netzwerken, Default Mode Network beispielsweise mit angesprochen hat, dieses Wechselspiel auch mit Blick auf Fokussierung auf irgendein konkretes Thema, also ein Access, eine Ausübung für eine bestimmte Aufgabe beispielsweise zu haben. Genau das, was wir ja dieses Wechselspiel in den Netzwerken nicht haben. Das heißt, unser Alltag ist geprägt davon, und wir haben da in anderen Kontexten schon zu gesprochen, und die Hirnareale spielen auch hier eine wichtige Rolle, oder diese Netzwerke spielen hier eine wichtige Rolle. Wenn wir in diesem Dauerbefeuerungsmodus sind, ich nehme mal das Beispiel Handy und ständig Doomscrollen und diese Informationen zu bekommen, auch das verändert natürlich die Aktivität der Netzwerke. Das heißt, dieses Netzwerk, was auf der einen Seite vielleicht auch kontraproduktiv sei, ist es gar nicht so negativ zu betrachten. Default Mode Network beispielsweise für das innere Denken, also Denken um des Denkens willen, etwa nichts zu tun und nur zu denken, ist das, was für viele zu kurz kommt. Bei chronischen Schmerzen kann das natürlich überlagert sein, dass da auch sehr viel stattfindet und natürlich auch wieder eine emotionale Bewertung. Sprich, auch hier ist unser Alltag mittlerweile natürlich davon geprägt, dass auch von außen sozial oder digital-sozial schon eine Situation geschaffen wird, ein Nährboden geschaffen wird, dass natürlich potenziell chronischer Schmerz auch eher entstehen kann und auch bleiben kann, oder anhaltender Schmerz, wenn wir es so rum betrachten. Und ist im Idealfall in den Strategien, es eben nicht nur darum geht, den Schmerz dann wegzubekommen, sondern auch, und da gehört der Lebensstil mit dazu, nicht nur Ernährung und Bewegung, sondern auch Stressregulation beispielsweise mit in ein therapeutisches Spektrum mit zu integrieren.
Falko, wie wichtig ist Bewegung bei Schmerzen und warum ist Schonung oft kontraproduktiv?
Bewegung ist ein zentraler Hebel bei anhaltenden Schmerzen. Aber man muss verstehen, viele Menschen, die über viele Jahre Schmerzen haben, die manchmal auch das Gefühl haben, ich bin ja selber schuld, weil immer wieder auch von außen viele sicherlich gut gemeinte Ratschläge kommen, und die bedeuten dann, du musst dich doch nur mehr bewegen und dann wird alles gut. Und genau das ist halt, du musst dich nur bewegen, das funktioniert nicht. Die Menschen brauchen eben Informationen dazu, denn sie haben meistens einfach, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, immer wenn ich mich bewegt habe, dann kam der Schmerz, dann kommt eben diese Verstärkung dieser Netzwerke und dieses lernenden Systems, und damit habe ich immer mehr Angst, etwas falsch zu machen. Und dazu kommt natürlich eben auch der sehr verbreitete Mythos, es gibt die richtige Bewegung, es gibt die falsche Bewegung. Es gibt die richtige Haltung, es gibt die falsche Haltung. Das heißt, diese Denkweise ist eben sehr verbreitet, auch unter Therapeuten, die mit Schmerzpatienten arbeiten. Und jetzt kann ich als Mensch, der betroffen ist, erstmal verstehen, dass grundsätzlich Bewegung, auch an dich, Matthias, natürlich die Idee, Bewegung ist evolutionär etwas, was immer sicher ist. Es macht ja gar keinen Sinn, dass es eine Bewegung gibt, die grundsätzlich für uns gefährlich ist. Natürlich, wenn wir akut verletzt sind. Aber wenn das eben nachweislich nicht mehr der Fall ist, dann können Menschen lernen, dass grundsätzlich Bewegung sicher ist, aber dass es erstmal darum geht, auch wirklich eine Umgebung zu schaffen, in der ich als Mensch wieder eine Erfahrung machen kann, dass eine bestimmte Bewegung und Belastung für mich sicher ist. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das auch in der Therapie schaffen, dass Menschen wieder anfangen, positive Erfahrungen in Zusammenhang mit Bewegung und Belastung zu machen. Und da gibt es eben auch ganz bestimmte therapeutische Konzepte, die das eben sehr gut darstellen, wie wir diese Umgebung schaffen können. Dann können eben Patienten und Menschen auch wieder mit Bewegung genau das in Gang setzen, was dann wiederum physiologisch passiert. Denn Bewegung fördert die Entstehung von neuen Synapsen, die fördert, wie Netzwerke im Gehirn miteinander kommunizieren, fördert vor allem eben gewisse Botenstoffe. Wir haben darüber gesprochen, dass vor allem eben auch Entzündungen im Neuroimmunsystem eine große Rolle spielen. Entzündungen, die eben sehr viel zunehmen, gerade mit diesem westlichen Lebensstil, in dem wir alle ein bisschen gefangen sind. Das heißt, viele dieser Botenstoffe, die durch Muskulatur aktiviert werden, sind gerade antientzündlich. Und darüber hinaus gibt es noch viele Wirkungen mehr. Aber zunächst mal müssen wir die Grundlage schaffen, dass Menschen wieder Vertrauen und Mut haben, sich zu bewegen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, diesen Raum zu schaffen und dabei Menschen zu begleiten, diese Erfahrungen machen zu können.
Ein super spannendes Thema. Und wir wollen natürlich auch konkret unserer Community was mitgeben, was jeder im Zweifel, wenn er selber Schmerzen hat oder jemand in seinem Umfeld, der an starken Schmerzen leidet, vielleicht als neuen Weg, als ersten Schritt vielleicht probieren oder ausloten kann. Lasst uns vorher aber nochmal so über Extremschmerzen, Extremsituationen sprechen. Also in meinem laienhaften Mindset, was gibt es für Situationen, wo wir extreme Schmerzen erleiden? Also ich habe es eingangs gesagt, Migräne. Kopfschmerzen, die so intensiv sind, dass man das Gefühl hat, es zerreißt mir den Kopf, meine Augen reißen raus. Es ist wirklich ein unglaublicher Schmerz. Jemand, der schon mal eine Nierenkolik, Nierensteine hatte oder eine Blasenentzündung hatte, weiß, dass auch das wahnsinnig wehtun kann. Geburtsschmerz, brauchen wir Männer natürlich nicht tiefer drauf eingehen, aber können wir uns vorstellen, unsere Frauen vollbringen Großartiges und haben unglaubliche Schmerzen dabei. Bandscheibenvorfall mit Kompression, mit Nervenkompression haben wir vor einigen Tagen erst hier im Podcast drüber gesprochen. Verbrennungen, vor allem wenn es dann zweite, dritte Grad ist, starke Hautgewebeschäden, großflächige Gewebeschäden, Bauchspeicheldrüsenentzündung und natürlich auch, sagen wir, alltägliche Sachen, die wir alle wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben, Zahnschmerzen, vielleicht eine Wurzelbehandlung oder ein Weisheitszahn, der irgendwie Probleme macht. Also das sind schon Momente, wo wir auch für uns selber feststellen, okay, wer so etwas erlebt, da rückt alles andere in den Hintergrund. Schmerzen können so dominant und so fies sein, ich sag's mal so laienhaft, dass alles andere wirklich in den Hintergrund rückt. Und es gibt Situationen, wo man vielleicht denkt, ich will am liebsten jetzt sterben, ja, weil ich halte es nicht mehr aus. Man ist verzweifelt, man ist wirklich an einem Punkt, wo man wenig Zuversicht hat. Was, Falco, kannst du Menschen, die das erleben, was kannst du ihnen, sagen wir mal, Positives mit auf den Weg geben? Wie kann man versuchen und wie hilfst du konkret mit deinem Team, Menschen mit solchen Schmerzen wieder in die richtige Bahn zu kommen? Vor allem, wenn diese Schmerzen eben nicht nur punktuell oder über einen kurzen Zeitraum sind, sondern über einen längeren Zeitraum. Das wird jetzt nicht auf alle Schmerzmuster, die ich hier beschrieben habe, zutreffen natürlich, aber bleiben wir mal beim Thema Migräne, Kopfschmerzen oder beim Thema Bandscheibenvorfall, Rückenschmerzen. Wie kannst du Menschen, die wirklich mit einer Verzweiflung zu dir kommen, wie kannst du denen Mut machen? Wie könnt ihr denen konkret helfen?
Das ist eine sehr gute Frage und auch immer eine komplexe Situation. Aber gerade wenn du diese Schmerzen ansprichst, die eben wirklich auch sehr intensiv sein können. Und vor allem, jetzt nehmen wir mal das sicherlich das Häufigste, was wir vielleicht auch bei uns in der Praxis sehen. Menschen, die eben Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Und das hat dann natürlich oft auch die Kombination mit Kopfschmerzen und Dinge, die du angesprochen hast. Und gerade wenn Patienten kommen und zum wiederholten Male ganz intensive, starke Schmerzen macht, dann ist das immer etwas, was sehr herausfordernd ist, weil es einfach mal wirklich sehr viel Angst bereitet. Und das uns tatsächlich, auch wenn wir das selber mal erfahren haben, herausfordert und uns fragt, was passiert gerade mit mir? Bin ich noch sicher? Wie wird es mit mir weitergehen? Und das ist so der zentrale Punkt, den Menschen erstmal eine Umgebung zu schaffen, in der sie lernen können, wahrzunehmen, selbst wenn augenblicklich der Schmerz auch mal wirklich intensiv sein kann, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich in Gefahr bin. Das heißt, erstmal eine Umgebung zu schaffen, in der ich mit Ruhe und mit etwas Abstand erklären kann und verstehen kann, dass Schmerz eben etwas ist, was nicht zwangsläufig jetzt in diesem Zusammenhang mit einem Schaden assoziiert ist. Denn diese Angst kommt jedes Mal hervor. Das heißt, selbst Patienten, die vielleicht schon auch einige Schritte gegangen sind und die eine Zeit lang Besserung erfahren haben, kommen dann vielleicht mal an einem Tag wieder und sagen, im Moment geht's mir wieder ganz, ganz schlimm. Und das kann innerhalb von kurzer Zeit enorm steigern. Und das ist etwas, was sofort Alarm schlägt. Und dann wiederum zu verstehen, Schmerz ist nicht zwangsläufig mit Schaden verknüpft. Und dann gemeinsam zu schauen, wo sind denn die Dinge, die Einfluss haben können? Was ist denn tatsächlich gerade in den letzten Tagen passiert? Was ist mir widerfahren? Was habe ich gemacht? Und was habe ich vielleicht auch mal nicht gemacht? Ne? Wenn wir an das Thema Bewegung anknüpfen, dann ist es vielleicht manchmal, ja, ich habe gar nichts gemacht. Stimmt, ich habe das ganze Wochenende eigentlich nur gelegen. Warum? Weil ich davor vielleicht ganz viel Stress hatte, vielleicht auch viel emotionalen Stress. Und Emotionen haben einen direkten, sofortigen Einfluss auf Muskelspannungen, auf das Neuroimmunsystem, auf unsere Alarmanlage. Und wenn wir das erstmal vermitteln können, dass der Schmerz in diesem Moment nicht zwangsläufig bedeutet, dass du in Gefahr bist und dass ein drohender Schaden tatsächlich auch weiter voranschreitet, dann können wir dem Patienten mit etwas Ruhe und Begleitung vielleicht Bewegungen, Veränderungen an die Hand geben, in denen sie merken, erstmal, ich kann in Veränderung gehen, ich kann etwas bewegen, ich kann etwas tun und der Schmerz beruhigt sich. In dem Moment, wo ich mich mehr in Sicherheit fühle, ändert sich automatisch meine Bewertung. Und an dem Punkt ändern sich automatisch auch wiederum die Reaktionen in meinem Netzwerk. Und das kann tatsächlich innerhalb von relativ kurzer oder auch mal überschaubarer Zeit aus einer wirklich sehr, sehr intensiven Situation einer Situation werden, die handelbar ist, in der ich wieder mehr Kontrolle gewinnen kann. Und das ist der Punkt, den Patienten zu begleiten und ihm dabei zu helfen, wieder mehr Kontrolle über seine Situation zu erlangen. Auch wenn es mal gerade wirklich sehr intensiv geworden ist. Und im Laufe einer Behandlung, die eben ehrlicherweise nicht nur einfach mal ein paar Tage oder ein paar Wochen dauert. Denn das sind Menschen, die über Monate, über Jahre bestimmte Erfahrungen gesammelt haben. Das heißt, ein anhaltender Schmerz hat immer seine eigene Biologie. Das sind die Netzwerke, das sind die Erfahrungen. Aber hat auch seine eigene Biografie. Und zu verstehen, wie der Patient dorthin gekommen ist, dass das System gelernt hat und dass das aus der Situation auch nachvollziehbar ist und was die Träger sind und was Einfluss hat. Wenn wir das schaffen, mit dem Patienten dorthin zu kommen, ihn zu begleiten und er vielleicht auch 2-3 Mal oder nachher 4-5 Mal die Erfahrung gemacht hat, dann beginnt es, dass er immer mehr Kontrolle hat und sicherlich sehr herausgefordert wird, in seiner Art Kontrolle ausüben zu können, aber es wird von Mal zu Mal leichter. Und das ist ein Weg, den wir in der Praxis schon viele Male erfolgreich gehen konnten, aber es erfordert viel Zeit und Mut und Interaktionen.
Das heißt, vereinfacht gesagt, nur dass ich es richtig verstehe, versucht ihr, na, ich will nicht sagen, das Gehirn neu zu programmieren, aber ihr versucht, das Verständnis beim Patienten, was dieser Schmerz ist, was ihn ausgelöst hat, da eine Art, ein Verständnis aufzubauen, um dann eine Umprogrammierung der Wahrnehmung vielleicht vorzunehmen? Oder wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was passiert da im Gehirn oder was sollte passieren?
Ja, eigentlich schon. Vielleicht mal eine konkrete Situation. Ne? Das heißt, der Klassiker Anfang der Woche, man ist in der Praxis und man hat Patienten, die man eben aus der Begleitung von chronischen Beschwerden schon vielleicht möglicherweise über Monate kennt. Und eine Patientin, von der ich weiß, oder ein Patient, dem geht es schon deutlich besser und ich kann schon viel mehr auch in Bewegung mit dem Patienten arbeiten. Und er kommt wieder und schildert, dass es ihm seit 3-4 Tagen wieder viel, viel schlechter geht. Und du siehst das den Menschen an, die Mimik, die Körperhaltung. Das heißt, die Person spiegelt das in vielen Ebenen und Facetten wider. Die Unsicherheit, die ist sehr deutlich spürbar. Und dann kann man fragen, okay, was ist denn passiert? Was ist denn gerade los? Und es ist immer etwas los, dass der Patient sagt, nein, alles ist prima, ich bin total entspannt, ich habe super geschlafen, ich hatte einen tollen Abend mit meinem Mann, wir haben super gegessen, artgerechtes Essen und so weiter und so fort. Nein, es ist immer etwas los gewesen. sehr, sehr häufig Stress, vor allem eben auch psychoemotionaler Stress, in der Familie, im Beruf, im Umfeld mit Freunden oder eben auch anderen sozialen Kontakten. Das heißt, es gibt immer eine Situation, wo das Alarmsystem, häufig auch das Neuroimmunsystem, getriggert wurde. Vielleicht war es schlichtweg eben auch ein Infekt. Das heißt, ich habe zum dritten Mal einen Infekt in der Infektsaison, in der Grippesaison und kann sagen, oh, schau mal, wir haben doch darüber gesprochen, dass das Nervensystem mit dem Immunsystem ganz eng zusammenarbeitet. Und wir haben darüber gesprochen, dass alles, was deinem Immunsystem passiert, auch dein Nervensystem beeinflusst. Das heißt, wie ein Regler an einem Mischpult, in dem die Melodie nachher tatsächlich auch den Schmerz widerspiegelt, kann eine Aktivierung des Immunsystems dazu führen, dass das Alarmsystem gesteigert wird. Die Melodie wird lauter, die Schmerzmelodie wird lauter. Das Orchester ist vielleicht nicht ganz so gestimmt. Und jetzt hast du deutlich mehr Schmerzen. Und dann kommen vielleicht noch einfach ein paar Stressoren dazu. Und das reicht schon, um ein System ganz schnell zu triggern. Und wenn ich dann sehen kann, ah, okay, das kann sein. Welche Bewegungen haben dir denn schon einmal gut getan? Womit hast du dich schon einmal sicher gefühlt? Dann kann ich gemeinsam mit der Person wieder versuchen, eben genau diese Kontrolle herzustellen, Bewegungen auszulösen, die wiederum gut tun. Und dann beginnt die Kaskade von vorne und der Patient oder Patientin kann wieder neue Erfahrungen sammeln.
Super spannender Einblick, Falko. Vielen, vielen Dank, dass du uns ja das so konkret und so bildlich auch erklärst. Matthias, vielleicht kannst du uns nochmal aus deiner gesundheitswissenschaftlicher Brille den Blick auf das Thema Schmerzmittel geben, klassische Schmerzmittel. Auch darüber haben wir hier bei den Health Nerds immer wieder mal gesprochen. Ich weiß, du bist kein großer Fan davon, schnell zur Tablette zu greifen, wenn man irgendwie mal Schmerzen hat. Du sagst durchaus auch, Schmerz kann man auch mal oder sollte man mal aushalten. Oder habe ich's?
Ich atme schon durch, damit du es nicht zu sehr ausführst, damit nachher da steht, ich empfehle keine Schmerzmittel einzunehmen. Ich lasse mich das gerne einordnen.
Ja.
Punkt eins ist, natürlich haben Schmerzmittel auch ihre Berechtigung und ihre Notwendigkeit. Vor allen Dingen für die Menschen, die mit anhaltenden Schmerzen zu tun haben. Und es irgendwie in den Phasen eine Möglichkeit geben muss, etwas zu reduzieren und sie unter Umständen funktionieren, kann das eine begleitende, sinnvolle Strategie sein. Also es geht, glaube ich, auch, wenn ich Falko da auch richtig verstehe, ja nicht per se darum, dass man sagt, okay, alles weg, sowieso nicht pauschal. Ja, also individuell muss man eben schauen, was ist geeignet. Spannend finde ich dabei den Punkt, welche Schmerzmittel es denn dann wirklich gibt. So, das heißt, so komplex die Schmerzentstehung und Verarbeitung ist, so unterschiedlich können Schmerzmittel auch ansetzen. Ob nun direkt im entzündlichen Kontext, ne, wenn wir über nicht-steroidale Antirheumatika sprechen, ist das, haben wir schon häufiger gesagt, nicht primär ein Schmerzmittel, sondern ein entzündungshemmendes Medikament, was quasi das Symptom des Schmerzes wegnimmt, infolgedessen. So, und wovor ich auf jeden Fall warnen wollen würde oder was ich nicht empfehlen würde, ist, und da bin ich glaube, diesen Punkt meintest du, so, es kommt ein Schmerz auf, das hatten wir gesagt, es ist kein inneres diagnostisches Tool, um zu sagen, okay, der Gewebsschaden ist groß, jetzt muss ich etwas einnehmen. Es ist immer die individuelle Situation, Bewertung, Erfahrung, der Kontext, der hier mit einer Rolle spielt. Zu schnell jetzt aber irgendwie zu sagen, ich nehme dann mal ein Schmerzmittel ein, was eigentlich ein Entzündungshemmer ist, wenn es dann wirklich einen Gewebsschaden gab, der dann mit Entzündung eigentlich auch in die Wundheilung eingeht, kann dann durchaus auch sinnvoll sein und es würde es eher unterbrechen. So, das macht unter Umständen keinen Vorteil. In akuten Phasen kann der Einsatz durchaus sinnvoll sein. Und dann gibt es ja eine Palette anderer Schmerzmittelgruppen, die eben gar nicht irgendwie peripher irgendwie am Gewebe oder mit Entzündung interagieren, sondern zentral. Also wenn wir gerade so über Gruppen von Morphin beispielsweise sprechen oder andere auch eher zentral wirkende Medikamentengruppen, die im Schmerz, im chronischen Schmerzkontext mit eingesetzt werden, die jetzt nicht per se etwas, wie wir uns das dann vorstellen, das nimmt mir den Schmerz weg, sondern eben auch in der Schmerzverarbeitung, in den Netzwerken quasi mit eingreifen. Und das kann Teil der Strategie sein. Aber wie das dann einige kennen oder vielleicht selbst auch die Erfahrung gemacht haben, obwohl ich in der einen Phase bei dem einen chronischen Schmerz oder in der einen Situation ein Medikament gut geholfen hat. Und ich will jetzt nicht sagen, die wirken nicht, aber natürlich hat das auch einen gewissen Placebo-Effekt, wenn das passend ist und es funktioniert hat. dann hat ein Medikament dann in der Phase gewirkt. Das heißt nicht, dass das immer genauso funktionieren wird. Also diese Komplexität ist einfach sehr groß. Mhm. Und was ich eher sehe, also es ist gut, dass wir überhaupt Möglichkeiten haben. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Der Einsatz ist aber vielleicht dann ja auch etwas schneller unter Umständen, wenn man sagt, okay, dann die Medikamente, diese, diese und jene.
Das ist ein wichtiger Punkt, Matthias. Also ich meine, wenn wir auch in andere Länder schauen, Amerika ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Da ist das Thema Schmerzmittel, Schmerz oder Einnahme von schmerzlindernden Mitteln oder betäubenden Mitteln, glaube ich, noch viel verbreiteter als vielleicht in Deutschland oder in Europa. Ist das eine Gefahr, dass das natürlich auch so einfach wirkt? Ja, ich habe irgendeinen Schmerz, ich fühle mich irgendwie unwohl, ich habe einen leichten Kopfschmerz, ich habe irgendwie einen leichten Rückenschmerz. Ich nehme einfach mal Mittel, um das wegzubekommen. Ist das, sagen wir mal, am Ende natürlich auch ein Thema? Es mindert ja die Symptome oder die Wahrnehmung, aber am Ende ja nicht den Auslöser des Schmerzes.
Das ist sicherlich der eine Punkt. Also gerade wenn wir nochmal in der Schnellverwendung oder teilweise auch Präventivverwendung eingehen, dann nochmal musst du hier auch wieder Schmerzmittelgruppen unterscheiden. Also so die freie Verfügbarkeit von den klassischen nicht-steroidalen Antirheumatika, die auch in größeren Mengen verfügbar sind, auch in höheren Dosierungen einfach verfügbar sind. Wenn wir es mit dem US-amerikanischen Markt jetzt beispielsweise vergleichen wollen würden, dann sehen wir natürlich bei betäubenden Medikamentengruppen natürlich auch ein hohes Abhängigkeitspotenzial, natürlich. Und da gibt's nochmal eine ganz andere Richtung, wobei das jetzt weniger mit dem klassischen verschreibungspflichtigen, verkehrsfähigen Verwendung damit zu tun hat. Aber die Gefahr besteht natürlich schon. Und ich glaube, was heute in der Episode schon klar geworden ist, die Komplexität, wenn wir Schmerz wirklich neu denken, dass es eben mehr ist als der eine Mechanismus. Und weder Falco noch irgendjemand noch die Forschung könnte spontan sagen, okay, bei dir ist es genau der Mechanismus, da setzen wir einmal einen fertig. Sondern das ist ja der besondere Aspekt, diese Komplexität und die Möglichkeiten anzusetzen. Da können Schmerzmedikamentengruppen in einer bestimmten Phase einen enormen Vorteil bringen. Das ist aber nicht pauschal mit einzusetzen. Wichtiger, das nehme ich für heute auch nochmal mit, sind eben genau diese wechselwirkenden Netzwerke beispielsweise, die Kontextsituation und diese individuelle Abstimmung. Es gibt hier, und das merkt man ganz klar, Möglichkeiten, Ansatzpunkte. Aber wie Falco eben auch schon gesagt hat, es ist unter Umständen man muss mutig dafür sein, diesen Weg zu gehen und die Zeit, die es natürlich unter Umständen auch mit bedarf, muss man hier auch mit berücksichtigen. Aber ohne, dass das ein Heilversprechen ist, gibt es natürlich Möglichkeiten daraus.
So, und das wollen wir hier zum Ende dieser Episode natürlich nochmal konkret auch benennen. Falco hat schon einige Einblicke gegeben, wie eine Schmerztherapie bei ihm und bei seinem Team aussehen kann. Ich würde gern trotzdem nochmal von dir, Falco, hören. Ihr sprecht von Schmerz neu denken. So heißt auch eure Website, so heißt eure Bewegung, so will ich es mal nennen. Was bedeutet das für Betroffene konkret, wenn du es wirklich nochmal kompakt zusammenfasst? Wie sollten wir alle mit dem Thema Schmerzen, vor allem chronische Schmerzen, anders neu umgehen?
Neu umgehen heißt vor allem eben, dass wir vor allem bei Schmerzen, die anhaltend sind, verstehen, Schmerzen sind in dem Falle Signale unseres Körpers. Und es heißt am Ende immer, irgendetwas ist in einem Ungleichgewicht und unser Körper fordert uns eigentlich auf, nach etwas zu suchen, um wieder in die Balance zu kommen. Das ist der eigentliche Sinn eines Symptoms. Und wenn wir das verstehen und eben schauen, in welchen Bereichen in unserem Leben, die eben zwangsläufig gerade mit unserem westlichen Lebensstil verbunden sind, in welchem dieser Bereiche ist denn am meisten in Unordnung geraten? Ist es das Stresssystem, was permanent unter Dauerfeuer steht? Ist es zudem vielleicht eben auch die Verfügbarkeit von Nährstoffen, von Mikronährstoffen, die bedeutet, dass ich möglicherweise weniger Baustoffe habe, aber auch mehr Entzündungen im Körper habe? Schlafe ich dadurch weniger gut? Wie sieht es mit meiner Bewegung aus? Aber eben auch der Kontakt und die soziale Einbindung. Darüber hinaus auch, welchen Sinn im Leben ich tatsächlich für mich finden kann. All das sind Bereiche, in denen viele Dinge in Unordnung geraten können und die sich am Ende eben auf vielen Wegen auch in unserem System, unserem Lernsystem wiederfinden. Und das anzuerkennen und den Mut zu haben, sich mit Menschen zu verbinden, die mich auf diesem Wege begleiten können, ein Weg, der mehr Zeit und mehr Anstrengung erfordert, als ein Medikament zu nehmen oder eine Operation zu wählen. sind alles legitime Schritte, nachvollziehbar für Menschen, die in vielen Jahren damit leben müssen und auch ihren Alltag handhaben müssen. Aber das ist der Weg, bedeutet Schmerz neu denken, anzuerkennen und sich auf die Suche zu machen, was hilft.
Leute, eine tolle Health Nerds Pro Edition und ich kann nur sagen, Falco, Matthias, vielen Dank für diesen spannenden Exkurs in die Welt der Schmerzen. Wir haben viel gelernt heute. Schmerz ist kein einfacher Alarmknopf, er ist eben ein sehr komplexes System aus Körper, aus Gehirn und aus Erfahrung. Und mit der, ja, ich sag mal, Big Pain Theory, so nennt ihr das, Falco, auch bei euch auf der Website, wird schnell klar, Schmerz entsteht nicht nur im Gewebe, sondern im Nervensystem und im Kopf. Gleichzeitig haben wir gesehen, wie stark eben auch Schlaf, Stress, Ernährung und unser Lifestyle auf Schmerzen wirkt und wie sehr unser Alltag, unser moderner Alltag eben dieses ja hochsensible System beeinflussen kann. Und dann gibt es einen der wichtigsten Hebel überhaupt. Bewegung. Ihr habt das als die sogenannte Wunderpille bezeichnet. Bei euch im Schmerzsystem, Falco, finde ich auch sehr spannend. Also Bewegung ist eben auch ein neuer Ansatz, Schmerzen nicht zu schonen oder sich selbst zu lange zu schonen und die Schmerzen irgendwie versuchen zu vermeiden, sondern eben auch bewusst dem Körper diesen Reiz der Bewegung wiederzugeben. Wenn ihr tiefer in das Thema einsteigen wollt, dann schaut unbedingt bei Falco Berger und seinem Team vorbei auf schmerzneudenken.de. Falco, an dich herzlichen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke und natürlich Matthias Baum, unseren Gesundheitswissenschaftler, auch an dich für die Einordnung und den evolutionären Hintergrund, den du uns hier immer lieferst. Health Nerds, Mensch einfach erklärt, das war unsere Pro Edition zum Thema Schmerzen. Leute, bleibt uns gewogen. Und bleibt schmerzfrei.
Vielen Dank.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Health Nerds Pro Edition.
Ein All Ears on You Original Podcast.